Ja, eine wunderschöne guten Morgen. Ja, ich war heute Morgen am Bahnhof in Rümlang und da steht auf dem Schild 12 Minuten Verspätung. Ja, und das ist wenig untypisch für die Schweiz. Ja, 12 Minuten am Sonntag, wo ja kein Verkehr ist, aber dieser Zug muss kurz über Deutschland. Und da ist tatsächlich eine Gleisstörung gewesen in Jestetten. Und darum ja, konnte er nicht weiter. Aber ich freue mich sehr, bei euch und mit euch zu sein. Und gemeinsam wollen wir Anfang dieses Jahres auch etwas Neues anfangen. Ich möchte gerne mit euch einer der neutestamentlichen Briefe auslegen. Und ich weiß, ihr habt schon mal über Philippi geredet. Dennoch werden wir es nochmal machen, weil Philippe-Brief ist ein Brief, der so regelrecht ermutigend ist. Wenn man ein positiv, also ja, alle Briefe sind positiv natürlich, aber wenn man einen Brief haben oder lesen will im Neuen Testament, der durch und durch positiv ist, auch ermahnend, auch ermutigend, aber in seinem ganzen Kontext sehr ermutigend, dann ist das der Philipperbrief. Ein Gedanke, der immer wieder vorkommt, ist: Freut euch in dem Herrn. Und ich möchte heute ein wenig einen Überblick geben über Philipperbrief, und die von euch, die ihr GBSN gemacht haben, wer hat schon gemacht und wer wird es noch machen, ja. Also die, die es gemacht haben, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen erinnern, was wir heute durchnehmen werden. Also es wird ein wenig Bibelschule, ja, also ihr dürft gerne eure Notizblöcke rausholen und aufschreiben. Aber das Ziel ist, heute einen Überblick über den Philipperbrief. Ich möchte aber vorher mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken für diesen heutigen Morgen. Danke, dass wir dich haben, Herr. Dass wir gemeinsam vor dir kommen dürfen. Dass wir wissen, du hast einen Segen vorbereitet. Herr, es ist dein Gegenwart, der uns segnet. Und Herr, wir haben alle Grund, vor dir zu kommen. Dich lobe und preise, dich anzubeten. Herr, es ist dein Wille, dass wir zusammenkommen, weil du einen Segen vorbereitet hast. Und so beten wir, wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, Philipperbrief. Wir öffnen Philippe und möchte Gott anfangen und mit Philipperbrief, Kapitel 1, die erste Verse, da lesen wir, mit dieser Verse werden wir auch abschließen schlussendlich: Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufseher und Diakonen, Gnade sei mit euch, Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also Paulus beginnt, indem er sich selbst vorstellt als Autor dieses Briefes. Aber da ist ein wichtiger Gedanke, dass Paulus, er handelt nie von sich selbst aus. Natürlich geführt durch den Heiligen Geist. Aber dann wiederum sehen wir, dass Paulus, auch wenn er so mächtig war im Wort, wo er so viel gewirkt hat im Reich Gottes, war er nie ein Solo-Christ, sondern er war immer ein Teil von einem Team. Und so sollte es immer sein innerhalb Gemeinde und Reich Gottes. Es funktioniert nicht als Solo-Christ. Wir brauchen einander. Und Paulus betont es immer und immer wieder, wie er die Brüder, die Geschwister gebraucht im Dienst. Ja, wie er sogar abhängig ist von den Geschwistern. Das haben wir auch schon durchgenommen, Gebet. Epheser Kapitel 6. Vers 18 sagt Paulus: Ich brauche eure Gebete. Betet für mich, damit ich meinen Mund auftue kann. Mit Vollmacht auftue kann. Also, Paulus war abhängig von anderen. Und so lesen wir diesen Brief Paulus und Timotheus. Und so ist es in alle Briefe von Paulus. Es ist in Paulus und. Und Timotheus war ein wichtiger Mitarbeiter, Mitkämpfer, Mitstreiter, so dass er Paulus über ihm sagt in Kapitel 2, Vers 20, Philipper 2, Vers 20, Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Da meinte Timotheus. So ein wunderbares Zeugnis, was Paulus über Timotheus gibt. Und Timotheus war sehr wichtig, wenn wir jetzt 1. und 2. Timotheusbrief nehmen, vor allem 2. Timotheusbrief, da sehen wir diesen Abschiedsbrief von Paulus an Timotheus. Und wie wichtig es ihm war, den Stab weiterzugeben. Aber wie wichtig es für Paulus war, dass auch Timotheus den Stab weitergibt. Also immer innerhalb ein Team. Und so auch dieser Brief an die Philipper. Paulus und Timotheus, und er nennt sich Knechte Jesu Christi. Wir können auch übersetzen Sklave Jesu Christi. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil Paulus betont ja, Vers 21 von Kapitel 1, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Also mein ganzes Leben ist Christus. Alles, was ich tue, hat mit Christus zu tun. Und so sieht er sich als Sklave Christi, Knecht Jesu Christi. Und er schreibt an die in Philippi. Die Gemeinde in Philippi ist eine besondere Gemeinde. Besondere Gemeinde, nicht weil sie besser waren, tatsächlich, sie waren auch in ihrer Gesinnung besonders. Aber was besonders war, es war die erste Gemeinde in Europa. Bis hin, in das heutige Türkei, Kleinasien, hat Paulus mächtig gewirkt. Und dann geht es über nach Europa und so kommt er nach Philippi. Das lesen wir alles in Apostelgeschichte Kapitel 16, wie diese Gemeinde entstanden ist. Noch etwas Besonderes in dieser Gemeinde, die erste Person, der sich anhand Apostelgeschichte bekehrt in Philippi, war wer? Die Lydia, also eine Frau, eine sehr wohlhabende Frau und die bekehrt sich. Vielleicht noch etwas Besonderes, in Philippi gab es keine Synagoge. Normalerweise in jeder römischen Stadt, wo Paulus hingeht, griechisch-römische Stadt, gibt es Synagoge. Nicht aber in Philippi. Sehr wohl gab es einen Ort, wo sie gebetet haben am Fluss. Am Samstag. Also, das waren sehr wohl jüdisch geprägte Menschen, die da waren, unter anderem waren. Aber Philippi selber war eine römische Stadt, hauptsächlich durch ehemalige Armeeangehörige haben sich dort angesiedelt. Also es war eine Stadt, der durch und durch in ihre Gedankengut römisch geprägt war. Nicht griechisch, sondern römisch geprägt war. In ihr gesamte Gedankengut. Und ja, wenn wir Philipperbrief zu der Apostelgeschichte, Kapitel 16 lesen, da lesen wir über die Entstehung dieser Gemeinde. Wir lesen nochmal die erste Frau, die sich bekehrt, dann wiederum, wie Paulus mächtig am Wirken ist, wie ein Wahrsagergeist ausgetrieben wird, wie er dadurch aber schlussendlich verhaftet wird. Er wird verhaftet und was geschieht dann? Er wird geschlagen, ausgepeitscht und in den Kerker geschmissen. Und was tut ein Paulus, ein Silas, die im Kerker sind, am Holz gebunden? Was tun sie Mitternacht? Sie loben und preisen Gott. Und genau diese Ereignisse in Philippi geben auch Paulus eine besondere geistliche Autorität. Weil er war kein Theoretiker. Ich könnte da vorne stehen, euch alles predigen und ich denke, wow, so wunderbar. Aber ein Predigt ohne Leben ist nichts wert. Und Paulus war so einer. Er lebte, was er predigte. Und so kann er tatsächlich die Philipper sagen, immer und immer wieder der gleiche Gedanke, freut euch in dem Herrn alle Wege. Das heißt, in jeder Situation freue dich im Herrn. Und dieser Gedanke wird uns in den nächsten Monaten begleiten. Diese Freude im Herrn. Diese Freude im Herrn, welche nicht abhängig ist von menschlicher Freude oder von fleischlicher Freude, irdischer Freude. Es ist eine Freude, die abhängig ist von einer tiefen Beziehung mit unserem Herr, Heiland und Erlöser. Mit einer tiefen Beziehung. Es ist eine Freude, wo schlussendlich egal was über mich kommt, ich dennoch Freude kann, weil ich andere Perspektive habe. Ja, wie schnell sie mit der vom irdischen Sache gefangen, stimmt's? Das geschieht so schnell. Und genau dies war ein Mitgrund, warum Paulus auch diesen Brief geschrieben hat an den Philippe. Sie zu ermutigen, zu stärken. Auch Thessaloniker war der gleiche Grund. Weil sie erlebten auch Verfolgung. Und sie werden auch ihre Lehre erleben. Zurück zu Paulus. Freut euch in dem Herrn, sagt er. Und ja, von wo schreibt Paulus dieses Brief? Aus der Gefängnis. Also Paulus befindet sich in der ersten Gefangenschaft in Rom. Nachdem er in Jerusalem verhaftet wurde, nach Caesarea geführt wurde, 2 Jahre lang in Caesarea im Kerker war und dann fast über 1 Jahr auf dem Schiffweg bis nach Rom. Und da lesen wir am Ende vom Apostelgeschichte, dass er da im Gefängnis in Rom ist. Und in dieser Zeit, der erste Gefängniszeit, schreibt er diese eine Brief an den Philipper. Es ist einer von vielen Gefängnisbriefen. Wir haben den Epheser, Kolosser, Philemon. Dann haben wir noch einen Gefängnisbrief. Welcher? Es ist ein Brief, der später geschrieben wurde, im zweiten Gefängnisaufenthalt. Das war der zweite Timotheusbrief. Der Timotheusbrief ist sehr wichtig, weil es ein Abschiedsbrief ist. Da gibt Paulus Timotheus noch die wichtigsten Informationen für seinen Dienst. Zurück zu Philippe. Paulus, er war der Gründer dieser Gemeinde in Philippi. Er hat diese Gemeinde 2-mal besucht, das lesen wir in 2. Korinther 8, Vers 1 und Apostelgeschichte 20, Vers 6. Und sie waren eine Gemeinde, die das Bedürfnis eines Paulus erkannte. Sie unterstützte ihn durch Gebet, aber auch durch eine Gabe. Und das war auch der Mitgrund, warum Paulus diesen Brief schreibt. Es war eigentlich unter anderem ein Dankesbrief. Er dankt sie, dass sie für ihn gesorgt haben und dass sie ihm eine Gabe brachte. Es war wahrscheinlich eine finanzielle Gabe. Und er dankte auch für eine andere Gabe für die Gemeinde in Jerusalem. So lesen wir Kapitel 4. Vers 10. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Also, sie sorgen für ihn ganz praktisch. Sie schicken sogar einen Diener zu ihm, den Epaphroditus, der für ein Paulus sorgt. Vers 18 lesen wir. Habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmer Opfer, Gott wohlgefällig. Schon interessant, wie Paulus diese Gabe beschreibt. Es war nicht nur Geld, sondern er sah diese finanzielle Unterstützung als was? Nochmal, einen lieblichen Wohlgeruch, einen angenehmen Opfer, Gott wohlgefällig. Wir werden noch darüber reden, wahrscheinlich erst in ein halbes Jahr, was es heißt, einen Opfer, der Gott wohlgefällig ist. Ganz kurz, welche Motivation? Warum gab ich, was ich gegeben habe? Und so weiter. Für Paulus war es klar, warum sie für ihn sorgte. Und er dankte. Und das ist der Mitgrund, warum er diesen Brief schreibt. Also ein schriftlicher Dank für eine Gabe. Aber dann wiederum schreibt er auch diesen Brief, um Erklärung, warum er Epaphroditus zu ihnen zurückschickte. Weil er schickte ihnen Epaphroditus zurück, Kapitel 2, Vers 25 lesen wir, da habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinem Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch eure Gesandte ist und diene meinem Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und er war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Anders als heute gab es damals kein Telefon und kein Internet. Aber das Gerücht, dass Epaphroditus krank wurde, kam bis nach Philippi. Und so war Paulus besorgt, dass sie vieles missverstehen, und er schickt eine Epaphroditus zurück, gesund, mit dem Brief, wo er jetzt ihnen schreibt, um sie schlussendlich zu ermutigen. Aber dann wiederum schreibt er auch diesen Brief, dass sie verstehen, in welchen Umständen er ist. Nochmal, er war gefangen von Rom. Aber interessant bei Paulus zu sehen, egal wo er war, alles hat ein Ziel. Alles dient uns zum Besten, sagt Paulus ja in Römer Kapitel 8. Aber das sehen wir da, ja, jetzt ist er im Gefängnis. Was kann davon Gutes kommen? Lesen wir aber Vers 12 von Kapitel 1. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Ja, Moment, du bist im Gefängnis, wie kann dies zur Förderung des Evangeliums auswirken? Ganz einfach, egal wo man ist ein Zeugnis. Das sehen wir zum Beispiel im Alten Testament im Leben eines Josef, im Leben eines Daniels. Sie sind alle Vorschatten auf Christus und schlussendlich eine Botschaft, wie ein Diener Gottes handeln sollte. Ja, wie diente es? Zum Förderung des Evangeliums, Vers 13, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Also in kaiserliche Kaserne. Die Leibgarde des Kaisers bekamen das Evangelium mit. Weil, nochmal, Christus war ja nicht bekannt. Und durch Paulus hören sie, warum er gefangen ist, um Christi Wille. Ja, wer ist Christus? Man geht zu Paulus. Und siehe da, was geschieht. Vers 22 von Kapitel 4 sehen wir. 22 von Kapitel 4. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Wow. Merken wir es? Die aus dem Haus des Kaisers. Heißt, bis zum Haus des Kaisers. Also die Verwandtschaft des Kaisers. Hörten übers Evangelium und etliche bekehrten sich. Bekehrten sich. Also, es brauchte ein Paulus im Gefängnis in Rom, so das Evangelium bis zum Hause des Kaisers kommen wird. So handelt Gott. Oft verstehen wir vieles nicht. Aber wir müssen vertrauen. Und das tut Paulus. Und in allem sieht er schlussendlich einen Dienst. Ich bin im Kerker, im Gefängnis, also lass uns Gott loben und preisen. Nochmal, wenn Paulus Gott lobt und preist im Kerker in Philippi, da war sein Rücken ganz offen von Wunder, Striemen. Aber was tut er? Halleluja! Und er singt zur Ehre Gottes. Und nicht er allein, sondern sie das mit ihm. Also wir sehen, wie alles zu Ehre Gottes dient und die Philipper sollten darum ermutigt werden. Ermutigt werden. Aber dann wiederum ein wichtiger Punkt, wo auch für uns eine wichtige Botschaft ist. Es ist ein Gedanke, der viermal vorkommt. Das ist dieser Ruf zur Einheit. Nicht Einheit um jeden Preis. Nicht Einheit, wo die Wahrheit verworfen wird. Das werden wir noch sehen. Aber ziemlich schnell kamen auch falsche Lehrer hinein und somit falsche Lehre. Und ziemlich schnell kann es zu Konkurrenzgedanken in der Gemeinde kommen. Gott letzt Gemeinschaft gehabt mit Brüdern. Es war eine wunderbare Gemeinde, wurde gegründet. Und durch einen brüderlichen Konflikt wurde eine gesamte Gemeinde zerstört. Nicht um Theologie ging es da. Um Stolz. Um Besserwissen. Und oft durch unser Besserwissen, auch wenn wir Recht haben, stehen wir in Gefahr, zerstören. Ich habe eine Überzeugung und wegen meiner Überzeugung werde ich jetzt auf Barrikade gehen. Wenn du Überzeugung hast, bring sie zuallererst vor Gott. Und lass Gott den Kampf führen. Aber oft führen wir es nach menschlicher Art, nach fleischlicher Art. Und für Paulus war es klar, wie wichtig Einheit ist. Ja, er sagt, es gibt solche, Kapitel 1, es gibt solche, die das Evangelium um den Profit willen verkündigen. Aber er sagt, Hauptsache es wird verkündet, ist doch mir egal. Das ist Größe. Hauptsache der Name Jesus wird bekannt gemacht werden. Aber dann wiederum nochmal dieser Ruf zur Einheit. Kapitel 1, Vers 27, da lesen wir: Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für das Glauben des Evangeliums. Zweimal dieser Ruf zur Einheit. Feststeht in einem Geist, den Geist Gottes in uns. Fest in Christus. Und dazu braucht es was? Abendmahl, Gebet, die Versammlungen, Unterordnung, füreinander, miteinander und alle mit einem Ziel. Mit einem Ziel. Weiter lesen wir im Kapitel 2, Vers 1, wo schlussendlich zu dieser wunderbaren Verse kommen, Vers 5 bis 11, wo Christus Jesus selbst beschrieben wird. Aber da lesen wir Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Und dann geht er ja weiter und sagt, wollt ihr diese Gesinnung? Wo beginnt diese Gesinnung? In der Gesinnung Christi. Und was ist der Gesinnung Christi? Demut, Unterordnung, einem Geist. Kapitel 2 haben wir gesehen, Vers 1 und 2, Kapitel 3, Vers 15 nochmal, auch da. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird auch Gott auch das offenbaren. So gesinnt sein. Den gleiche Gesinnung zu haben. Eine Einheit zu haben. Und dann noch Kapitel 4, Vers 2. Da kommen wir nochmal später dazu. Ich ermahne Wodia und ich ermahne Syntyche eines Sinnes zum Zeit im Herrn. Zwei Schwestern sind aufeinander los. Paulus bekommt das mit und er sagt, Schwester, ich ermahne euch, einen Sinne zu sein. Also für Paulus war diese Einheit extrem wichtig. Dann wiederum in diesem Brief gibt es auch diese klare Warnung von, in Bezug auf ihre Lehre. Da werden ihre Lehre hineinkommen. Ihre Lehre und ihre Lehre. Und da sehen wir in Kapitel 3, und die von euch, wo gute Erinnerungen haben, ihr könnt vielleicht erinnern, Kapitel 3 haben wir mal vor Jahren intensiv durchgenommen. Ja? Und da haben wir die ersten drei Verse durchgenommen und gesehen, wer sind diese Irrlehrer? Paulus ist da sehr hart. Er sagt, Vers 2, hab Acht auf die Hunde, hab Acht auf die bösen Arbeiter, hab Acht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen. Also er nennt sie, diese Irrlehrer, innerhalb der Gemeinde. Er nennt sie, und da war Paulus nicht politisch korrekt. Das war er sowieso nicht. Zwischendurch musste er durchgreifen. Und er nennt sie Hunde, bösen Arbeiter und solche, die Zerschneidung hineinbringen. Und der Vers 3 macht uns klar, was war es für eine Lehre damals in Philippi. Er nimmt das Wort Beschneidung und Zerschneidung. Es waren solche, die Beschneidung gepredigt haben. Es waren solche, die das alte Bund gepredigt haben, zurück zum alten Bund. In anderen Worten, Jesus genügt nicht. Die Gnade Gottes, welche sich offenbart hat durch Jesus Christus, genügt nicht. Es ist schön, dass ihr an Christus glaubt, jetzt aber müsst ihr dies und jenes auch noch dazu machen. Zurück zur Gesetzlichkeit, zurück zur Erlösung aus eigener Kraft. Durch Werke vor Gott bestehen und nicht aus Gnade allein. Die Gnadelehre für Paulus war so wichtig. Und es ist wichtig zu sehen, es ist ein Paulus, der mehr Jude war als alle anderen, der es schreibt. Wir kommen noch irgendwann zu diesem Abschnitt. Aber da war es für Paulus so wichtig. Achtung, es kommen Irrlehrer hinein. Paulus war auch besorgt. Nochmal, er predigt ja Einheit und er sieht diesen Streit, wo Geschwister haben. Kapitel 4, nochmal, ich ermahne Uodia, Vers 2, und Syntyche eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, meine treue Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeiter, deren Name im Buch des Lebens ist. Was sagt er da? Nur mal die zwei Schwestern. Er sagt über sie, sie sind solche, die gekämpft haben für das Evangelium. Mit mir gekämpft haben. Also ihr Amt, ihre Aufgabe innerhalb der Gemeinde und innerhalb des Missionsdienst war extrem wertvoll. Sie waren ein Segen wie so viele. Aber jetzt auf einmal, und ich nehme an, dass sie schon älter waren, weil er redet ja in Vergangenheitsform, das heißt, sie konnten nicht mehr so aktiv im Dienst sein. Aber da auf einmal war es ein Konflikt zwischen diesen Schwestern. Und sie gingen aufeinander los. Ja, es ist, Geschwister, das geschieht schneller, als man denkt. Stolz. Jeder von uns hat auch sein Ego, sind wir doch ehrlich. Der wichtigste Person in unserem Leben sind meistens wir selbst. Ja? Und so geschah es auch da. Ich glaube, für Paulus war es extrem wichtig, dass Vergebung ausgesprochen wird. Immer wieder redet er über diese Gedanken in seinen Briefen. Über Liebe, Einheit, Vergebung. Nochmal Paulus, ich werde das vorlesen, Philipper Kapitel 1, Vers 15, da sehen wir, wie Paulus teilweise großzügig dachte. Vers 15, einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinem Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Aber jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird das mit aller Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Also Paulus kann sagen, ich freue mich, dass das Evangelium verkündigt wird. Und so auch diese zwei Schwestern, er ermahnt sie. Und wir sehen, er ruft einen Bruder hinzu, sagt, du nimmst die beiden doch auf. Rede doch mit die beiden. Bring sie zurück zur Vernunft. Ja. So sind meine Worte. Ja. Aber Geschwister, wenn Streit unter Christen ist, haben wir jegliche Zeugnis verloren. Es gibt Uneinheit. Es gibt teilweise Diskussionen. Es gibt sogar Streit. Aber wo verlieren wir unser Zeugnis? Auf dem Moment, wo wir nicht mehr bereit sind zu vergeben. Wir lesen ja, es wurde euch so viel vergeben. Wer sind wir, dass wir nicht vergeben wollen? Ja, oft hört man dann diesen Satz, ja erst wenn der andere kommt, dann. Nein, nein, so ist es nicht. Wann vergibst du? Du vergibst noch lang bevor der andere zu dir gekommen ist. Du vergibst in deinem eigenen Herz. Herr, ich vergebe ihm. Ich vergebe. Logisch muss da manchmal auch ein Gespräch stattfinden. Aber es hat mit einer tieferen inneren Gesinnung zu tun. Ich will vergeben. Ich will vergeben. Das macht frei. Das macht frei. Machen wir jetzt Vergebung ein Prozess? Das sehen wir bei Josef. Ich glaube, Josef hat seine Brüder vergeben. Schon lange bevor sie zu ihm gekommen sind. Weil er hat schlussendlich in allem Gottes Souveränität gesehen. Die Brüder aber mussten so weit kommen, dass sie merken, sie brauchen Vergebung. Das ist ein Prozess, der einfach da ist. Und dennoch, Vergebung beginnt wo? Innerlich. Bei mir selbst. Und Menschen, die nicht vergeben, sind verbittert. Verbittert. Und diese Verbitterung wird sich in unser gesamtes Leben zeigen. In so viele Aspekte unserer Leben. Es wird fast jede Beziehung zerstören. Weil Verbitterung ist innerlich ansteckend auf allem. Ja, es ist sogar gesundheitlich schädend. Schädlich. Wenn ein Mensch verbittert wird. Aber dennoch, es geht ums Evangelium. Du glaubst an Christus und du willst nicht vergeben? Es gibt die Christen, ja, ich habe vergeben, aber mit ihm will ich nie mehr reden. Hä? Ich hoffe, wir verstehen uns, ja. Und genau darum, wo Paulus diesen Konflikt hörte zwischen Uodia und Syntyche, das war ihm nicht egal. Weil er wusste, dieser Streit kann eine gesamte Gemeinde sogar zerstören. Das ganze Umfeld zerstören. Und so sagt er nochmal, und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Sie sind Geschwister, genau darum nimm sie an, dass sie sich wieder finden. Ja, teilweise nochmal gibt es Konflikte, wo man vielleicht nicht alles gleich sieht. Und dennoch, unter Christen soll Friede herrschen. Ja, jetzt fragt der eine an, ja, aber der andere will nicht vergeben. Denk nicht über den anderen. Frage, was hast du gemacht? Hast du Vergebung ausgesprochen? Und wenn du es gemacht hast, sag es dem anderen und bring es vom Herrn. Und strebe nach dieser Einheit innerhalb Leib Christi. Noch ein Höhepunkt in diesem Brief ist der persönliche Zeugnis eines Paulus. Das haben wir in Kapitel 3. Und Paulus wirklich bezeugt, was er war, was er eigentlich durch dem Fleisch sein konnte. Er konnte vieles erreichen durch dem Fleisch. Er hätte eine Karriere wie kein anderer Jude in der damaligen Zeit. Ich sage mal so, er hat es auch gehabt, ja, aber auf eine andere Art. Aber er hätte einer der größten Rabbis der Antike sein können. Also Zeit des zweiten Tempels. Und er wäre wahrscheinlich heute dann einer der bekanntesten jüdischen Rabbis der Zeit des zweiten Tempels. Ist er auch geworden, auf eine andere Art und Weise. Aber Paulus, er geht so weit und er sagt, wo ich Christus erkannt habe, wo Christus in mein Leben hineinkam. Und er redet über Erkenntnis, er redet über Gerechtigkeit. Und wenn jemand ein Eiferer war, dann war es Paulus vor seiner Bekehrung. Aber wo er Christus erfahren hat, hat er was erfahren? Gnade. Und wo er Gnade erfahren hat, hat er es alles verstanden. Er hat eins verstanden, ich kann Gott nichts bringen. Nichts. Rein gar nichts. Sind wir da einverstanden? Wir können Gott nichts bringen. Weil wenn wir aus eigener Kraft etwas bringen konnten, dann hätten wir uns auch selbst erlösen können. Können wir aber nicht. Und das war für das Judentum damals fremd. Für Paulus war es fremd, bis er Jesus erkannte. Und so geht er so weit in seinem Zeugnis, Vers 8 von Kapitel 3, wo er sagt, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffende Erkenntnis Christo Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ich achte es für Schaden. Und dann geht er in ein griechisches Wort, wo viel härter ist. Ich achte es für Dreck. Wenn man dieses Wort tatsächlich wortwörtlich übersetzen würde, muss man ein deutsches Wort benutzen. In moderner Deutsch würde man sagen, Entschuldigung, Scheiße. Das ist das Wort, wo er eigentlich benutzt. Ja, was meinte Paulus da? Er sagt nicht, das, was er war, schlecht war. Aber in Bezug auf das, was ich in Christus bin, das alles, was ich war, konnte mich nicht heilen. Es konnte ein Privileg sein. Nochmal, ein Jud zu sein, war ein Privileg. Lesen wir im Römerbrief. Haben wir sehr intensiv durchgenommen in der Gebetsstunde. Es war ein Privileg, ein Vorrecht. Aber mit diesem Privileg und Vorrecht kam auch eine Verantwortung. Oder ein noch tieferes Verständnis, was Paulus verstanden hat. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Also mit diesen Gedanken wollen wir gemeinsam dann in den nächsten Monaten Philipperbrief durchnehmen. Hausaufgabe für euch ist es aber, jedes Mal vor dass ich bei euch bin, einmal den Philipperbrief durchlesen. Das geht sehr schnell. Im Zug habe ich das kurz gelesen, das ging genau 20 Minuten. Das könnt ihr auch, ja. Ihr könnt ja besser Deutsch als ich. Und dann, hin zum Abendmahl, möchte ich nochmal den Anfang zwei Verse lesen. Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus. Er nennt die Geschwister Heilige. Heilige. Heilige heißt abgesondert. Abgesondert für Gott. Abgesondert durch Gott. Oder durch Christus. Es musste etwas geschehen, damit wir heilig gesprochen werden. Und das geschah am Kreuz von Golgatha. Und wo wir uns bekehrt haben, haben wir vielleicht unter anderem auch bezeugt, Vers 21, Kapitel 1, denn für mich ist Christus das Leben. Unser ganzes Leben bekommt einen neuen Inhalt. Wir sind Heilige und deshalb, Paulus benutzt immer wieder ein Grußwort. Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Paulus macht sehr klaren Unterschied zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Er macht einen klaren Unterschied zwischen dies, was der Vater vollbracht hat, durch seinen Sohn Jesus Christus. Dieser Heilsweg muss uns bewusst sein. Wir beten aber Vater, Galater, Römerbrief sehen wir es. Ja, wer ist aber Vater? Wer ist aber Vater? Ist Gott der Vater, der auch Jesus aber nennt oder Vater nennt. Durch den Sohn Jesus Christus dürfen wir vor Gott, dem Vater, kommen. Oder anders gesagt, durch Gott, den Sohn, haben wir, ist die Tür offen, der Vorhang ist zerrissen, wir können zum Vater kommen, freimütig. Aber darum betont er, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. In anderen Versen sagt er, Gnade soll immer größer unter euch sein. Ja, was meint er, wenn er sagt, Gnade sei mit euch? Was ist dieses Verständnis, Gnade sei mit euch? Wie Paulus, nochmal, war Gnade so wichtig. Darum bekämpfte er auch Gesetzlichkeit so stark. In Epheser Kapitel 2, da erklärt er ein wenig Gnade, was Gnade heißt, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also Gnade, es ist ein Akt Gottes. Es ist etwas, was wir nicht verdient haben. Wir haben als Menschen nur eins verdient, ewig verloren zu gehen. Ich hoffe, das ist uns klar. Und dass wir Kinder Gottes geworden sind, ist rein Gottes Gnade. Und so größer unser Verständnis über Gnade wird, umso größer wird der Friede mit Gott. Der Friede mit Gott. Weil da kommt dieses Verständnis hinein, ich kann nicht und konnte nie vor Gott bestehen. Aber Gott in seiner Liebe gab seinen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Deshalb ist das Abendmahl, es ist keine Nebensache. Es soll uns aufrütteln. Es soll uns klar machen, was Gnade wirklich heißt. Ja, Paulus geht noch weiter in Epheser Kapitel 2, wo er sagt, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. In anderen Worten, unser gesamter Wandel als wiedergeborene Geschwister, Kinder Gottes, ist ein Wandel, der seinen Ursprung wo hat? Bei Gott. Bei Gott. Und deshalb war für Paulus so wichtig, ob ich esse oder trinke, tut es zur Ehre Gottes. Es gibt keinen Bereich unseres Lebens, der nicht durchdrungen sein sollte durch Gottes Gnade und durch diese Friede mit Gott. So dass die Banalste überhaupt zur Ehre Gottes sein sollte. Aber somit, Geschwister, was noch? Es gibt etwas, was im Verborgen ist. Unsere Gedanken. Ja, sogar die Gedanken. Unser gesamter Gedanke. Wie wir denken, wie wir handeln. Unsere Emotionen. Alles durchdrungen durch dies, was am Kreuz von Golgatha geschah für uns. Und deshalb nochmal dieser Gruß. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Und mit diesem Gedanken wollen wir jetzt zum Tisch des Herrn gehen, möchte aber vorher mit uns beten. Aber Vater, wir danken für diesen wunderbaren Brief von von Paulus an den Philippern, ein Brief durch den Heiligen Geist gegeben. Ein ermutigender Brief. Dieser ständige Ruf zur Freude, zur Liebe, zur Einheit. Danke, Herr, dass wir all dies haben durch deinen Geist, der in uns wohnt. Danke, dass wir vor dir kommen dürfen, weil wir Gnade erfahren haben. Und durch Gnade haben wir Frieden mit Gott. Danke, Herr, dafür. Und so wie wir jetzt gemeinsam vor deinen Tisch kommen, Herr, du siehst jeder Einzelne von uns. Du weißt, wo wir stehen. Du weißt, wie wir denken. Und du sagst, an jeder prüfe sich selbst. An jeder prüfe sich selbst. Ja, Herr, prüfen wollen wir jetzt vor dir kommen. Vor dir kommen und beten, Herr, entferne alles, was nicht dich meint. Herr, du siehst uns. Herr, jeder Einzelne von uns hat seine Kämpfe, hat seine Anfechtungen. Aber Herr, wenn wir bezeugen können, wir kämpfen, dann bezeugen wir, der Geist ist in uns. Und mit dieser Gesinnung wollen wir vor dir kommen. Bewusst vor dem Tisch des Herrn. Und Danke sagen. Für dies aber, Vater, was du vollbracht hast. Durch deinen Sohn, Jesus Christus. Amen.